F&W, der Klinik-Podcast.
Hier ist der F&W Klinik-Podcast und mein Name ist Florian Albert. Ich bin Chefredakteur bei Bibliomed und ich freue mich, dass Sie reinhören zu einem ganz spannenden Thema. 500 Millionen Euro. So viel wurde in den vergangenen Jahren in Göppingen investiert, in ein neues Krankenhaus, die Alpfilz-Kliniken, einer der größten Klinikneubauten, die zuletzt in Deutschland eröffnet wurden. Gesundheitsministerin Nina Wagen war dort vor kurzem bei der feierlichen Eröffnung. Und für die heutige Podcast-Folge durfte ich mit Ingo Hüttner und Wolfgang Schmid, den beiden Geschäftsführern, einen Blick hinter die Kulissen dieses Großprojekts werfen. Sie nehmen uns mit auf eine kleine Roomtour in das neue Krankenhaus. Bevor wir mit dem Interview starten, ein kurzer Blick in die August-Ausgabe von F&W.
Druckfrisch serviert.
Die große Hitzewelle blieb zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts in Deutschland bislang aus. Aber klar ist, es wird heißer im Sommer und darauf müssen sich auch Krankenhäuser gut vorbereiten. Das ist bei Neubauten wie dem in unserem Podcast in dieser Folge einfach, das ist im Bestand dann aber schon herausfordernder, wenn es sehr schnell, sehr teuer und sehr aufwendig wird. Das muss nicht immer so sein. In unserer Titelstrecke, die wir mit dem Slogan Cool bleiben überschrieben haben, zeigen unsere Autorinnen und Autoren, was Krankenhäuser auch mit ganz kleinen Maßnahmen im Bestand in Altbauten umsetzen können, um sich für die nächste Hitzewelle zu rüsten. Nächstes Thema, ein Megatrend, die Ambulantisierung. Auf dieses Thema werden wir in F&W in den nächsten Ausgaben vermehrt den Blick richten. Denn dieses Geschäft müssen die Krankenhäuser erst noch lernen. Und die Politik, die ist fest entschlossen, dass in Deutschland mehr ambulant als stationär versorgt werden soll. Wie das gehen kann, schildern unsere Gastautoren von Vivantes. Sie zeigen, wie Deutschlands größter kommunaler Klinikverbund ein neues OP-Setup aufgebaut hat und welche messbaren Erfolge sich da bereits zeigen. Im Ressort Technologie lesen Sie, wie deutsche Krankenhäuser bei der neuesten Evaluation des Digitalradars abgeschnitten haben, wie gut sie also bei der Digitalisierung sind. Meine Kollegin Annika Pfeiffer hat nicht nur den Bericht gründlich ausgewertet, sondern auch bei vielen Stellen nachgefragt, wie man dort die Ergebnisse einschätzt und welche Konsequenzen daraus folgen, unter anderem beim Bundesgesundheitsministerium. Und damit zum Schwerpunkt unserer Folge. Die Alpfilz-Kliniken sind ein kommunales Krankenhaus. Träger ist der Landkreis Göppingen, ca. 40 Kilometer östlich von Stuttgart. Und dort ist in den vergangenen Jahren eins der modernsten Krankenhäuser Deutschlands hochgezogen worden. Das Krankenhaus wird von einer Doppelspitze geleitet, von Ingo Hüttner, dem medizinischen Geschäftsführer, und von Wolfgang Schmid, dem kaufmännischen Geschäftsführer, mit denen ich für diesen Podcast über dieses Bauprojekt sprechen durfte. Und meine erste Frage an Wolfgang Schmid war, was bekommt man denn für eine 500 Millionen Euro, die man in ein Krankenhaus investiert?
Man bekommt nicht nur eine neue Klinik. In unserem Fall haben wir in diesem Kostenrahmen auch ein Ärztehaus gebaut, sind gerade noch am letzten Gebäude beim Bildungszentrum für unsere Schule für Pflegeberufe und haben schon im Jahr 2018 eine neue Kindertagesstätte gebaut, 5 Wohngebäude für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Parkhaus. Und dann sind natürlich noch die Kosten für den Abriss enthalten und für die Erstellung eines Mitarbeiter- und Patientenparks. Das ist das, was man dafür bekommt.
Und vielleicht ergänzend dazu, man bekommt eine top digitalisierte Klinik, wo alle Großgeräte auf einen Schlag neu beschafft sind. 3 CTs, ein MRT, sämtliche Monitoring-Einrichtungen, sämtliche Respiratoren, Narkosegeräte, Ultraschallgeräte, inklusive natürlich dem Abverkauf der Altgeräte im Altbau, so anteilig refinanziert, wirklich einmal auf einen Schlag ein annähernd durchdigitalisiertes Klinikum mit 2 kritistauglichen neuen Rechenzentren.
Kurze Verständnisfrage für die Zuhörer, die nicht so tief im Thema sind. Kritis bedeutet?
Kritische Infrastruktur. Dort sind wir ein Haus mit annähernd 30.000 Patienten und daher haben wir besondere Regelungspflichten, was das Thema Datenschutz angeht und die erfüllen wir mit unserer Infrastruktur.
Und wie viel Geld von diesen 500 Millionen Euro floss jetzt nur in das Krankenhaus?
Das Krankenhaus alleine kostet 380 Millionen Euro. Vielleicht muss man da noch ergänzen, wir sind oder haben jetzt das erste Green Hospital in Baden-Württemberg gebaut, nach Goldstandard von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen und sind mit diesem voll digitalisierten Krankenhaus auf dem neuesten Stand. Aber die 380 Millionen ist das, was es am Ende dieses Krankenhaus gekostet hat.
Vielleicht als kurze Referenz dafür, den jetzt dann 648 betreibbare Betten in diesem Klinikum.
Sind das mehr oder weniger Betten als zuvor?
Es sind insgesamt weniger. Das ursprüngliche Bettenhaus hier in Göppingen ist mal gebaut worden für 1001 Betten. Und die Helfenstein-Klinik in Geislingen hatte in ihren Spitzenzeiten mal annähernd 300 Betten. Und von daher sind wir natürlich in der Anzahl der Betten deutlich nach unten gegangen. Wir gehen davon aus, dass wir, wenn das Klinikum im Vollbetrieb ist, eine Größenordnung 520 bis 530 Patienten jede Nacht hier versorgen können. Also das ist quasi der Nettowert, wenn man den Bruttoumschlag etc. berechnet. Also so, damit haben wir den Bedarf, den es an stationärer Versorgung für etwa 255.000 Einwohner im Landkreis braucht, abgedeckt.
Was war denn so Ihr erster Gedanke, als Sie zum ersten Mal in dieses nagelneue Krankenhaus gekommen sind?
Das ist eine ganz spannende Frage, weil wenn man jahrelang das Gebäude verfolgt, vom ersten Bagger bis dann der Rohbau mal steht und bis der Trockenbau kommt, bis die ersten Großgeräte im Haus sind, dann ist das Haus belebt mit Handwerkern und mit unserem Bauteam. Und als wir dann das erste Mal hier den Tag der offenen Tür gefeiert haben und 12.000 Besucher hatten, haben wir gesagt, so, jetzt übergeben wir quasi das Haus seiner Bestimmung, der Bevölkerung. Aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn nach Umzug die ersten Patienten, die ersten Gebärenden durchs Haus gehen. Das ist schon ein sehr, sehr bewegender Moment.
Ich würde es mit einem Satz zusammenfassen. Es hat sich in jedem Fall gelohnt. Und vielleicht noch ergänzend, das ist ein sehr helles, freundliches Haus, hat viel Komfort und das ist ein wesentlicher Unterschied zum Altbestand. Das merken die Patienten, das merken aber vor allem auch die Mitarbeitenden an ganz verschiedenen Stellen. Es ist alles sehr modern, aber vor allem freundlich und hell. Das war ein Stück weit natürlich die Kritik im Altbestand.
Können Sie ein paar Beispiele nennen für konkrete Verbesserungen, die Sie vielleicht auch persönlich begeistern?
Ich glaube, man muss da zwei zeitliche Komponenten sehen. Wir haben jetzt ein Gebäude bezogen, welches sicherlich noch nicht in allen technischen Facetten hundertprozentig läuft, sodass wir also nach wie vor in einer Phase des Einschwingens sind. Aber es sind viele prozessuale Vorteile, die sich zum einen durch den hochgradigen Digitalisierungsstand ergeben, also sowohl das Thema Verfügbarkeit von Daten als auch das Thema Parallelisieren von Arbeiten hat hier nochmal eine deutliche Steigerung gefunden. Wir haben prozessoptimiert Notaufnahme, OP-Bereiche in Betrieb genommen. Das Zentrum für Intensivmedizin war vorher eine Großraumintensivstation, wo die einzelnen Behandlungsplätze teilweise durch Vorhänge voneinander getrennt waren mit einem sehr hohen Geräuschniveau. Jetzt haben wir dort Einzelzimmer. Das haben andere Kliniken auch schon vor Jahren gemacht. Aber ich glaube, am Ende ist es insbesondere auch der Einklang einer hochgradig digitalisierten technischen Ausstattung und baulich deutlich kürzere Wege, ein prozessoptimiertes, abgestimmtes Zusammenspiel der einzelnen Abteilungen, wo die Wege für Patienten, aber auch für Mitarbeiter deutlich verkürzt sind.
Wie lange hat es denn in Ihrem Fall gedauert, dieses Krankenhaus zu bauen? Also von den ersten Plänen über den Beschluss der politischen Gremien bis dann letztlich zur Eröffnung?
Beschluss des Kreistags war im November 2012. Also vorausging natürlich ein Beschluss des Aufsichtsrats im Juni und danach sind wir in die Öffentlichkeit gegangen, haben 5 Monate gebraucht, um dort die notwendige Überzeugung zu schaffen und dann ist der Beschluss einstimmig damals gefasst worden im November 2012. Wir haben dann 2014 Architekten und die Fachplaner ausgewählt und dann hat die Planung begonnen des Klinikums. Wir hatten einen Prozessplaner mit eingeschaltet, der uns geholfen hat, beispielsweise, wie soll denn jetzt die Station geschnitten sein? Wie sind die Sockelgeschosse angeordnet? Vom Groben dann bis ins Feine. Und es hat unglaublich geholfen, auch gemeinsam dann mit dem Architekt die Planung so durchzuführen, dass wir am Ende ein funktionales Gebäude hatten. Das ist nicht selbstverständlich, aber da war der Prozessplaner für uns sehr hilfreich. Spatenstich für das Gebäude war dann am 1. April 2019 und jetzt haben wir quasi 6 Jahre Bauphase hinter uns und in Summe waren es dann tatsächlich vom Beschluss bis zur Inbetriebnahme 13 Jahre.
Wo mussten Sie denn Überzeugungsarbeit leisten? Denn wer könnte denn etwas gegen ein neues Krankenhaus haben?
Da gab es damals etliche Gruppen, die da was, oder die zunächst das nicht nachvollziehen konnten. Man muss eins sehen, wir leben jetzt hier im Schwabenland und der Altbestand war damals zum Zeitpunkt des Beschlusses gerade 35 Jahre alt. Da fragt man sich schon, wie kommt man jetzt auf die Idee, dass so eine Klinik abgerissen werden muss, dass eine Kernsanierung nicht sinnvoll ist, weil es länger dauert, weil es aufwendiger ist, weil es teurer wird. Wir hatten damals eine Stuttgarter Planungsfirma dafür eingeschaltet, die für die notwendige Überzeugung gesorgt hat. Das waren natürlich Bürger, die irritiert waren. Das waren aber auch etliche Kreisräte, die überzeugt werden mussten. Auch zwei ehemalige Architekten, die bei der Bauausführung hier verantwortlich tätig waren, die auch nicht verstanden haben, dass ihre alte Klinik abgerissen werden musste. Aber auch ein Teil der Mitarbeiter. Aber all diejenigen, die dann im Altbestand mal waren und sich vor Ort das angeschaut haben, also die allermeisten haben es dann tatsächlich verstanden. Und am Ende ist es halt so, wenn das Ganze schneller geht, wenn es wirtschaftlicher ist, günstiger ist und wenn man dann Strukturen bekommt, die deutlich besser sind, fortschrittlicher, zukunftsgerichteter, als das im Altbestand der Fall ist, dann denke ich, ist es für die meisten auch nachvollziehbar gewesen. Und deshalb war es tatsächlich auch in 5 Monaten möglich, dann so einen einstimmigen Beschluss herbeizuführen. Aber da musste viel kommuniziert werden.
Das heißt, Sie haben jetzt gut 50 Jahre in diesem Altbau verbracht. Ist das eine realistische Zeit auch für diesen Neubau? Kann man heutzutage abschätzen, wie lange ein Krankenhaus denn dann auch hält?
Nein, also das kann man realistischerweise nicht. Und ich glaube, es gibt auch viele 50 Jahre alte Gebäude, die im Rahmen von einer Sanierung durchaus wirtschaftlich weiter zu betreiben gewesen wären. Wir hatten eine Besonderheit, dadurch, dass quasi eine Zwei-Turm-Strategie in diesem Altbau realisiert war, sodass man nicht Stockwerk für Stockwerk hätte sanieren können, sondern letztlich die Hälfte der Bettenkapazität hätte wegnehmen müssen, um ein Gebäude zu sanieren. Und von daher ist das sicherlich eine besondere Entscheidungsgrundlage für den Kreistag gewesen, die nicht problemlos auf andere Kliniken übertragbar ist.
Sie sagten, Sie haben 2012 geplant. Das ist ja schon lange her und eine Zeit, in der vieles anders war, auch im Krankenhauswesen. Wie stellt man denn über einen so langen Zeitraum der Umsetzung dann sicher, dass sich auch die veränderten Bedürfnisse von Medizin, von Gesundheitspolitik, von Patienten am Ende in diesem Neubau auch wiederfinden?
Ehrlicherweise kennen wir sicherlich einige Leitplanken, also das Thema Ambulantisierung, dass das weiter in den Vordergrund rücken wird, dass das Thema Digitalisierung und in Zukunft auch sicherlich Herr der Daten der Patient nämlich in den Fokus rücken wird und dass die Verweildauer stationär nochmal deutlich sinken wird für viele weitere Patienten. Aber das ist jetzt sicherlich keine Raketenwissenschaft. Auf der anderen Seite wissen wir heute garantiert nicht, welche zukünftigen diagnostischen Möglichkeiten, welche Großgeräte gegebenenfalls in 10 oder 15 Jahren notwendig sein werden. Hier werden wir sicherlich nochmal Quantensprünge erleben und wir werden auf der anderen Seite auch viel mobilere Patienten erleben. Als der Neubaubeschluss hier gefasst worden ist, war der Träger noch ausgegangen von einer Zwei-Standort-Strategie und von einem wesentlich höheren Bettenbedarf stationär, sodass wir heute bei Inbetriebnahme der Immobilie schon erkennen müssen, dass viele Vorgaben, die wir an die Funktionalität des Gebäudes gegeben haben, zum Beispiel konsequentes Trennen ambulant und stationärer Patientenpfade, mit Sicherheit im Rahmen der Hybrid-DRGs zum Beispiel jetzt schon in Frage gestellt werden, weil die Kapazitäten für die ambulanten Pfade vielleicht für zukünftige Ambulantisierungswege gar nicht ausreichend sein werden. Also da werden wir sicherlich jetzt nicht sagen können, dass wir eine Immobilie haben, die für die nächsten 20 Jahre die zukunftssicherste Variante darstellt. Bestimmt nicht.
Vielleicht eine Ergänzung. Man muss das Gebäude natürlich versuchen, möglichst flexibel zu bauen. Das gelingt durch Trockenbau. Es gelingt aber auch dadurch, dass man sich immer überlegt, wo gäbe es gegebenenfalls noch Nachsteuerungsmöglichkeiten. Wir haben einen Bereich, beispielsweise im Sockelgeschoss, im Erdgeschoss, wo wir wissen, wenn wir irgendwann zusätzliche Kapazitäten brauchen für ambulante Eingriffe oder Therapien, dann könnten wir diesen relativ problemlos umbauen und die Nutzung heute dort an anderer Stelle unterbringen. Jedenfalls dort wäre es möglich und so ist es an verschiedenen Stellen mal überlegt worden, hätten wir noch Möglichkeiten, beispielsweise im OP könnten wir noch 2 zusätzliche OP-Säle nachrüsten, wenn es notwendig wäre. Und das haben wir, denke ich, gut vorgedacht, eben mit Projektsteuerer und Prozessplaner gemeinsam. Und natürlich, im Zweifel muss man in Zukunft mal nachjustieren, das wird nicht anders gehen.
Aber vielleicht einen Punkt, den man hier schon mal einfließen lassen kann. Wir haben jetzt hier den riesigen Glücksfall um unsere Immobilie herum noch weitere Grundstücke und Flächen zu haben. Und von daher wäre unser Petitum zum Beispiel schon mal das Bauen in Stadtmitte, das Bauen in dicht bevölkerten Arealen grundsätzlich in Frage zu stellen und eher das Thema Erreichbarkeit außerhalb von städtischen Siedlungen, dafür aber mehr Flächennutzbarkeit per se zu schaffen. Das ist sicherlich etwas, was man schon mal für die Zukunft mitdenken kann, weil wir sicherlich neben der Klinik weitere Fazilitäten in den nächsten Jahren brauchen werden mit kurzer, unmittelbarer Anbindung und sicherlich durch enge städtische Vorgaben, was Bebaubarkeit angeht, wenig Prozess oder keine prozessualen Vorteile erzielen kann.
Sie sind ja erst 2 Wochen in dem neuen Haus, aber kann man jetzt schon erkennen, wie sich die Zusammenarbeit zwischen den Kollegen, insbesondere den Berufsgruppen, Ärzten, Pflege, verändert?
Also wir haben für jeden Bereich Betriebshandbücher vorher geschrieben, erleben jetzt aber mit dem Einzug, dass sich viele Dinge wirklich komplett neu sortieren. Zum einen, weil noch nicht jede technische Installation so eingeschwungen ist, wie wir es dann tatsächlich vor Ort brauchen. Ich nenne mal so ein Beispiel, das Thema Kochen mit Cook and Chill und Verbringen der Speisen, auch die Stationen. Das ist heute noch nicht so, dass die Pflege davon prozessual wirklich deutlich profitiert. Wir sind jetzt aber tatsächlich am Montag der 3. Woche. Also die Immobilie ist erst 2 Wochen in Betrieb und von daher wird sich da sicherlich noch vieles einschwingen müssen. Was aber schon deutlich zum Vorschein kommt, ist das Thema digitale Visite. Wir hatten schon den Altbau komplett mit WLAN ausgeleuchtet, erleben aber jetzt aufgrund der neuen WLAN-Infrastruktur deutlich kürzere Upload-Zeiten, deutliche prozessuale Vorteile im Verwenden der digitalen Anwendungen. Und nur ein Beispiel, unsere Pflege schwenkte jetzt über im Neubau auf Orbis U und hat damit eine ultra-hochmobile Dokumentationsmöglichkeit und ist wesentlich schneller in der Dokumentation, zum Beispiel bei Wunden oder bei Risikoscores, sodass wir schon davon ausgehen, dass wir diese Vorteile mit rübernehmen. Realistischerweise werden sich aber solche Prozesse in einem Zeitraum 3 bis 5 Monate einschwingen. Also das ist sicherlich nichts, was jetzt mit Einzug problemlos funktioniert. Das ist sicherlich auch etwas, was man jetzt lernen muss, dass für jeden, aber wirklich auch für jeden Mitarbeiter der Arbeitsplatz neu ist und dass viele vorher eingeschwungene Routinen jetzt neu erlernt werden müssen. Das ist sicherlich auch für uns Geschäftsführer eine spannende und sehr, sehr kommunikationsintensive Phase. Aber man darf nicht davon ausgehen, dass Mitarbeiter mit 20 Jahren Berufserfahrung im Altbau in den Neubau rüberkommen und problemlos sich hier zurechtfinden. Ganz im Gegenteil, wir erfinden, glaube ich, an einigen Stellen Krankenhaus im Moment für uns neu.
Sie sind vor 2 Wochen umgezogen in den Neubau. Können Sie Ihren Geschäftsführerkolleginnen und Kollegen da noch was mit auf den Weg geben, was Sie beim nächsten Mal anders oder genauso wieder machen würden?
Was wir unbedingt empfehlen können, wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit einem Pilotbetrieb gemacht. Wir haben eine Abteilung 14 Tage vor dem großen Umzug schon mal in den Neubau mit rübergenommen. Wir haben natürlich hier einen riesigen Vorteil, dass der Altbau nur 30 Meter neben dem Altbau steht. Das heißt, man hätte problemlos Patienten von A nach B nochmal switchen können. Aber wir haben einen Pilotbereich, die Gefäßchirurgie, mit etwa 30 Patienten 14 Tage vorher umgezogen. Und das ermöglichte uns wirklich viel, viel Feinjustierung, sowohl in den Abläufen im OP als auch in der Radiologie, als auch mit der Speisenversorgung. Und das würden wir wirklich unbedingt jedem empfehlen, wenn irgend möglich, so einen Pilotbereich mit rüberzunehmen. Und ich muss sagen, der Umzug war uns alle beeindruckend positiv. Wir waren mit etwa 300 Patienten, die wir umgezogen haben, 2,5 Stunden schneller als ursprünglich geplant. Und das ging wirklich extrem reibungslos und positiv vonstatten.
Es hat wirklich geklappt wie am Schnürchen. Es hat alles gut funktioniert. Wir waren gut vorbereitet. Ja, aber ja, es hätte auch das eine oder andere schief laufen können. War aber nicht so. Vielleicht hatten wir das Glück des Tüchtigen.
Die Ansage des Monats.
Und die kommt diesmal von Claudia Ackermann. Sie leitet die Landesvertretung des Verbands der Ersatzkassen in Hessen. Und sie spricht über ein Thema, an dem sich schon manche Politiker die Zähne ausgebissen haben und von dem viele hoffen, dass es die neue Bundesgesundheitsministerin angehen wird. Die Rede ist vom Rettungsdienst.
Was mich diese Woche geärgert hat, ist die längst überholte Struktur des hessischen Rettungsdienstes. Sie ist kleinteilig, ineffizient und nicht nach internationalen Standards qualitätsgesichert. Das ist teuer und im Notfall potenziell gefährlich für Patientinnen und Patienten. Andere Länder zeigen längst, wie es besser geht. Eine virtuelle Gesundheitsleitstelle für Hessen mit einer Kontaktstelle könnte von der Notfallrettung bis zur Gesundheitsberatung alle Bereiche der Gesundheitsversorgung abdecken. Die moderne Steuerung medizinischer Notfälle ist aber nur mit klaren Zuständigkeiten und einer effizienten Leitstellenstruktur über Kreisgrenzen hinweg möglich. Es wird Zeit, dass alle Beteiligten ihre Partikularinteressen zurückstellen und sich aufmachen, die Rettungsdienststrukturen in Hessen zu modernisieren und sie ausschließlich am Patientenwohl auszurichten. Dies würde im Übrigen auch die Mitarbeitenden in den Notaufnahmen der Krankenhäuser und im Rettungsdienst deutlich entlasten.
Das war die August-Folge unseres F&W-Klinik-Podcasts. Schön, dass Sie mit dabei waren. Die nächste reguläre Folge erscheint Anfang September. Thema Hybrid-DRG im Krankenhaus. Es lohnt sich, wieder reinzuhören. Wir freuen uns auf Sie. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Das war F&W, der Klinik-Podcast. Schön, dass Sie mit dabei waren. Aktuelle Nachrichten und spannende Artikel rund um das Klinikgeschehen finden Sie wie immer auf unserer Website bibliometmanager.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald!